Ganz herzlichen Dank für dieses Lied. Ich möchte vielleicht noch etwas sagen, warum die Türen offen bleiben, wenn es zieht. Wir wollen sie nicht erfrieren lassen, aber es gehört zum Schutzkonzept, also Sie können sich ärgern oder auch nicht ärgern. Es gehört einfach zum Schutzkonzept, dass wir die Fenster offen haben, die Türen offen haben, dass es zieht. Ist mir ein wichtiges Anliegen, dass Ihnen das bewusst ist. Ich freue mich, dass Sie zu diesem Gottesdienst hier gekommen sind. Mit Jesus leben, mutige Schritte wagen. Und es geht mir heute Morgen um die Frage, wie können wir leben, dass unser christliches Leben nicht zum Krampf wird. Also es geht mir heute Morgen um das Krampfsein Christentum. Auf jeden Fall habe ich es noch nie erlebt, dass am Morgen jemand aufgestanden wäre und gesagt hätte, ich wünsche mir heute so einen richtig komischen Tag. Ich wünsche mir einen Tag, an dem alles schief geht. Ich wünsche mir einen Tag, an dem ich so richtig traurig bin. Nicht wahr, so etwas gibt das nicht. Wenn das jemand sagen würde, dann wäre ja schon ein bisschen dumm. Nein, wir sehnen uns normalerweise nach einem erfüllten Leben. Oder wenn wir Christen sind, dann sehen wir uns, wie ich das ja an diesen Abenden immer wieder formuliert habe, nach einer dynamischen Christusnachfolge. Aber nun kann man beobachten, dass es ganz, ganz viele christliche Leute gibt und auch überzeugte Christen, die ihr Christsein als einen furchtbaren Krampf empfinden. Und ich möchte Ihnen heute 6 Gründe nennen, warum unser christliches Leben ein Krampf sein kann. Ich habe also eine Predigt mit 6 Punkten. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal so eine lange Predigt gehört haben, aber ich habe gedacht, es ist ja der letzte Morgen, die letzte Veranstaltung, ich darf ein bisschen länger machen. Also ich werde ungefähr um 14 Uhr zur Landung ansetzen. Ich hoffe, dass Sie zu Hause keinen Braten im Backofen haben. Es wird einfach ein bisschen länger gehen. Sind Sie mit mir einverstanden? Alle nicken und lächeln. Genau, nein, Sie müssen keine Angst haben. Es wird nicht länger gehen als normal. Aber warum kann unser Christsein ein Krampf werden? Ein erster Grund ist, unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir in Gott bloß eine Idee sehen, aber nicht ein reales Gegenüber. Es begegnen mir manchmal Menschen, die sagen, ja, ich glaube auch an etwas. Manche formulieren das so, ich glaube auch an eine höhere Macht. Oder manche sagen, ich glaube auch an einen Herrgott. Und wenn das Menschen mir sagen, denke ich manchmal, was sind das doch für arme Leute, die da irgendwie an eine unpersönliche höhere Macht oder irgend an einen Herrgott glauben. Nein, wenn wir in Gott nicht ein reales Gegenüber sehen, einen himmlischen Vater, mit dem man echte Beziehung leben kann, dann ist unser christliches Leben ein furchtbarer Krampf. In Ostfriesland lebte vor vielen Jahren ein Großbauer und er hatte nur einen Sohn. Und weil er nur einen Sohn hatte, wollte der Vater, dass der Sohn etwas Besonderes lernen würde. Und so ging er eines Tages zu seinem Sohn und sagte, Junge, ich möchte, dass du Pfarrer wirst, du sollst Theologie studieren. In der damaligen Zeit waren die Söhne noch sehr, sehr gehorsam. Auf jeden Fall hat er gehorcht, was der Vater da gesagt hat. Und so ging er kurze Zeit später nach Tübingen, um dort Theologie zu studieren. Nach einiger Zeit schrieb er einen ersten Brief an seinen Vater. Er schrieb in diesem Brief, Papa, Theologie schmeckt mir nicht. Ich möchte Philosophie studieren. Ich habe das Fach Philosophie belegt. Der Vater schrieb einen Brief an seinen Sohn und schrieb, Junge, was ist denn das Philosophie? Und der Sohn schrieb wieder einen Brief an seinen Vater und er war durch das Studium schon ein bisschen frech geworden. Er sagte nämlich, Papa, in deinen Bauernschädel bringst du nicht hinein, was Philosophie ist. Er war schon ziemlich frech geworden. Nun, die ersten Semesterferien kamen, der Sohn kam nach Hause. Am ersten Abend diskutierten der Vater und der Sohn über Philosophie, über Platon, über die Idee an sich. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Platon hat gelehrt, dass hinter jedem Gegenstand eine Idee ist. Also hinter dem Stuhl die Idee des Stuhles, hinter dem Tisch die Idee des Tisches, hinter dem Baum die Idee des Baumes und so weiter. Und Platon hat immer gelehrt, dass die Idee wichtiger ist als der eigentliche Gegenstand. Nun, der Vater hatte gut zugehört und er war klug. Am nächsten Morgen stand ein wunderbares Bauernfrühstück auf dem Tisch, zwei herrlich duftende Hühnereier. Der Sohn wollte eben nach einem dieser beiden Eier greifen. Da sagt der Vater: Junge, Hände weg. Der Sohn war schon ein bisschen erschüttert, aber dann folgte die Erklärung auf den Fuß. Der Vater sagte, das eine Ei gehört der Mama, das andere Ei gehört mir und du isst die Idee an sich. Verstehen Sie? Mit ein bisschen Philosophie, mit ein bisschen Theologie wird niemand satt. Wenn Gott bloß eine Idee ist, dann ist es besser, wir schließen unsere Kirchen- und Freikirchentüren, hängen ein großes Schild darauf und schreiben, wegen Bankrott geschlossen. Dann haben wir nämlich nichts zu sagen. Wenn Gott bloß eine Idee ist, ist es besser, wir geben unseren Glauben ab, hängen ihn an den nächsten Kleiderbügel und leben ohne Gott. Weil dann haben wir nichts zu sagen. Aber ich sage Ihnen, Gott ist ein reales Gegenüber. Gott ist ein himmlischer Vater. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie einmal den Mut haben, diesem Gott Ihr Leben vorbehaltlos auszuliefern, dann werden Sie ihn erleben. Es wird wunderschön sein und Sie werden Ihr christliches Leben nicht mehr als Krampf empfinden. Ein zweites. Unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir die Tiefe der Liebe Gottes nicht erfassen. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe, und ich bin sicher, das ist die wichtigste Eigenschaft von Gott überhaupt. Natürlich, Gott kann auch einmal zornig sein. Gott sagt an einer Stelle in der Bibel, ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zornes ein wenig vor dir verborgen gehalten. Aber mit ewiger Gnade will ich mich über dir erbarmen. Vielleicht hatten Sie schon mal den Eindruck, dass Sie unter dem Zorn Gottes stehen. Und ich sage Ihnen, das ist möglich. Aber der Zorn Gottes ist nicht das Letzte, sondern das Letzte ist die Tiefe der Liebe Gottes. Und sehen Sie, wenn Sie diese Liebe nicht erfassen, dann erleben wir unser christliches Leben als einen furchtbaren Krampf. Dann haben wir nämlich immer den Eindruck, Gott will uns irgendwie in irgendeiner Form manipulieren. Ich bin christlichen Menschen begegnet, sogar überzeugten Christen, die den Eindruck hatten, wenn sie jetzt ihr Leben Jesus vorbehaltlos ausliefern, nimmt ihnen Jesus bestimmt die letzte Freude weg, die sie gerade noch haben. Dann beginnt bestimmt die saure Gurkenzeit. Ich weiß nicht, woher die Leute diese Meinung haben, aber sicher nicht von der Bibel. Oder ich bin christlichen Menschen begegnet, sogar überzeugten Christen, die den Eindruck hatten, wenn ich mein Leben jetzt restlos in die Hand von Jesus lege, erwartet Jesus von mir, dass ich genau das tun muss, was ich eigentlich nicht tun möchte. Ich weiß nicht, woher die Leute diese Meinung haben. Aber das spukt in vielen Köpfen herum. Sie haben aber diese Meinung bestimmt nicht von der Bibel. Die Bibel sagt, Gott liebt uns. Und im Römerbrief Kapitel 8, wie diese Tiefe der Liebe Gottes, da wird sie erklärt, da heißt es, Gott, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns dahingegeben. Wie soll er uns mit ihm nicht alles schenken? Ich kann Ihnen sagen, und ich bin schon lange mit Jesus unterwegs, Jesus hat mir alles geschenkt, was ich nötig habe, manchmal sogar vieles darüber hinaus. Und jetzt sage ich Ihnen etwas Wunderschönes. Jesus hat seine Liebe zu uns nicht nur mit Worten gesagt. Verstehen Sie, Jesus hat sich nie auf den Tempelplatz gestellt und hat gesagt, liebe Leute, ich habe euch lieb, ihr Massen seid umschlungen. Wissen Sie, diese Worte, ich hab dich lieb, haben ja heute Inflation. Da sagt ein Mann zu seiner Frau, ich liebe dich. 3/4 Jahre später lässt er sich scheiden. Da sagt ein junger Mann zu seiner Freundin, ich liebe dich, am nächsten Tag lässt er sie sitzen. Diese Worte haben Inflation. Aber Jesus hat seine Liebe zu uns bewiesen, als er für uns an diesem Kreuz gestorben ist. Ich habe in diesen Tagen immer wieder gesagt, Einer der größten Beweise, dass uns jemand liebt, ist, wenn er sein Leben für uns opfert. Und genau das hat Jesus getan. Ich möchte Sie heute Morgen noch einmal zu diesem Kreuz führen. Auf diesen kleinen Kalksteinhügel Golgatha. In jenen Stunden, als buchstäblich die Macht der Sünde losbrach. In jenen Stunden, als Jesus sagte, Gott hat der Finsternis Macht über mich gegeben. Die Theologen der damaligen Zeit trieben ihren Spott mit ihm. Sie schauten zu Jesus und sagten, Jesus, wenn du wirklich der Messias bist, wie du das ja immer von dir behauptet hast, dann bitte ich dich, beweise das. Man erzählt doch von dir, du hast Wunder getan. Und wenn das wirklich wahr ist, dass du Wunder getan hast, dann beweise das jetzt. Und beweise es dadurch, dass du von diesem Kreuz heruntersteigst. Wenn du das tust, dann glauben wir an dich. Aber so wie du da hängst, so hilflos, niemals. Merken Sie, wie gemein das war? Merken Sie, wie provozierend das war? Es wäre für Jesus ein leichtes gewesen, vom Kreuz herunterzuspringen. Er hätte nur ein Wort sagen müssen. Und eine Legion von Engeln wären gekommen, hätten ihn heruntergeholt. Aber wie bin ich dankbar, dass Jesus an diesem Kreuz hing. Denn an diesem Kreuz geschah das härteste Entweder-Oder der Weltgeschichte. Entweder starb Jesus dort am Kreuz. Oder wir alle müssten für alle Ewigkeit verloren gehen. Wir hätten alle die Hölle verdient. Aber wie bin ich froh, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und jetzt verstehen Sie vielleicht den bekanntesten Vers aus dem Neuen Testament, Johannes 3, Vers 16. Wir sind vor gut einer Woche am Samstag mit diesem Vers eingestiegen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ich sage Ihnen, wenn Sie diese Tiefe der Liebe Gottes nicht immer wieder neu erfassen, dann ist ihr Christsein ein furchtbarer Krampf. Wenn sie nicht immer wieder im Geiste anbeten vor diesem Gekreuzigten stehen können und sagen können, o Herr Jesus, wie bin ich froh, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Wie bin ich froh, dass du mein Erlöser geworden bist. Dann ist unser christliches Leben ein furchtbarer Krampf. In einem alten Lied heißt es, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, mit dem ich heiß geliebt ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Also wenn wir diese Tiefe der Liebe Gottes nicht immer wieder neu erfassen, ist unser christliches Leben ein furchtbarer Krampf. Ein drittes. Unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir nie einen klaren Start ins Christsein gemacht haben. Das heißt, wenn wir uns nie bekehrt haben, nie klar umgekehrt sind, uns nie klar für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir ins Christsein hineingeboren worden sind oder hineingewachsen sind oder hineingeschludert sind. Das gibt's nämlich nicht. Hören Sie mal gut zu. In dem Moment, in dem ein Mensch Jesus seine Sünden bekennt und Jesus im Glauben in sein Leben aufnimmt, in diesem Augenblick kommt Jesus durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein und der Heilige Geist gibt uns nun Kraft, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Wenn Sie Jesus jetzt nie in Ihr Leben aufgenommen haben, ist er nie in Ihr Leben hineingekommen. Und dann müssen Sie aus eigener Kraft heraus versuchen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ein furchtbarer Krampf. Ja, das ist unmöglich. Es gibt Menschen, die nennen sich Christen, aber ihr Christsein ist nur andressiert. Glauben Sie, dass es andressiertes Christsein gibt? Damit Sie das nie mehr vergessen, folgende Geschichte. Ich weiß von einem Dompteur, der es geschafft hat, dass seine beiden Affen wie kleine Menschen aufgetreten sind, so mit Höschen und Schlüttchen. Und dann haben sie mit Messer und Gabel gegessen, und zwar genauso lange, wie der Dompteur sie angeschaut hat. Und als er sich einmal von den Affen abdrehte, dann nahmen die Affen das Essen, die Banane oder was es immer war, und schmissen es in der Weltgeschichte herum. Warum? Ihr Menschsein war nur andressiert. Es waren immer noch Affen. Und so gibt es andressiertes Christsein. Ich sage Ihnen, wenn Sie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, zum Beispiel die Kinder, dann weißt du ganz genau, was die Eltern von dir wollen. Und du kannst äußerlich alles halten, aber innerlich bist du meilenweit von Jesus weg. Oder warum gibt es Menschen, die sich Christen nennen und noch zweifelhafte Vergnügen brauchen? Oder bitte sagen Sie mir mal, warum gibt es Menschen, die sich Christen nennen und noch gebunden sind, obwohl Jesus versprochen hat, wenn er jemand frei macht, ist er wirklich frei? Und soll ich Ihnen sagen, was der Grund ist? Der Hauptgrund ist, dass Ihr Christsein vielleicht nur andressiert ist und nicht echt. Im Mittelalter gab es ein Gebetsbuch. Da waren verschiedene Gebete aufgeschrieben, die man in den verschiedensten Situationen halten konnte. Und das Spezielle war, am Rande stand jeweils eine Notiz, wie man sich hier zu verhalten hat. Also da stand zum Beispiel geschrieben, hier ist ein Seufzer zu lassen. Und dann wurde von der Kirchgemeinde erwartet, an dieser Stelle ein Seufzer zu lassen. Das ist andressiert. Aber ich sage Ihnen, es gibt auch andressiertes Christsein in den Freikirchen. Vor vielen Jahren in einer Schweizer Freikirche, ich wollte gerade gehen, kommt eine 17-, 18-jährige junge Frau auf mich zu. Dann sagt sie, ich muss mit ihr reden. Dann erzählt sie, sagt, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe die ganze Karriere durchgemacht bis zur Jungscharleiterin. Aber ich habe mich nie für Jesus entschieden, ich habe mich nie bekehrt. Und dann hat sie das an diesem Morgen gemacht, hat eine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Bitte als Jungscharleiterin und bitte in einer Freikirche. Ich sage es Ihnen noch einmal, unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir nie einen klaren Start ins Christsein gemacht haben. Und darum frage ich Sie heute noch einmal, wissen Sie von einem Augenblick in Ihrem Leben, wo Sie Jesus Ihre Sünden bekannt haben und Jesus in Ihr Leben aufgenommen haben? Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und Jesus sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und diese Entscheidung geschieht in Raum und Zeit. Das ist keine Entscheidung, dass Sie am Abend ins Bett gehen, am Morgen wachen Sie auf und hopp, sind Sie ein Christ. Und das ist auch keine Entscheidung, dass Sie hier sitzen und sagen, das ist gut, was der da vorne sagt. Und ich sage Ihnen noch etwas, es ist keine Entscheidung, wenn Sie weinen in diesen Veranstaltungen. Ich beobachte das immer wieder, ich rufe nach vorne und da gibt es Leute, die weinen, weil sie zutiefst betrübt sind. Ist keine Entscheidung für Jesus. Sondern eine Entscheidung für Jesus geschieht an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, wo ich mein Leben Jesus wirklich übereigne und ihn bitte, in mein Leben hineinzukommen. Jetzt sage ich noch etwas, auch Kinder in einem christlichen Elternhaus müssen sich mal bekehren. Und ich merke immer wieder, für die ist es gar nicht so leicht. Und zwar deswegen, weil sie schon immer geglaubt haben. Sie haben schon immer die biblischen Geschichten gehört. Sie haben schon immer gebetet. Und sie haben vielleicht irgendwann mal gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben hinein. So eben nebenbei. Aber das ist noch lange nicht immer eine Entscheidung für Jesus. Ich möchte eine Geschichte erzählen für die Kinder. Kinder, jetzt müsst ihr zuhören. Unsere Mareike war 4 Jahre alt. Wir hatten immer so ein Gute-Nacht-Zeremoniell, das kennt ihr vielleicht auch, mit biblischer Geschichte. Wir haben gesungen und wenn die Kinder wollten, durften sie auch beten. Und an einem Abend, sie war 4, hat sie gebeten und dann sagt sie plötzlich so, Herr Jesus, komm in mein Leben hinein. Wir waren natürlich schon ein bisschen überrascht und dann sagte die große Schwester, die Enian, die wohnte im gleichen Zimmer, sagt sie, ich wusste, dass die Mareike das heute Abend betet, denn ich habe ihr gestern Abend gesagt, dass sie das unbedingt beten muss. Ja, was war passiert? Am Tag vorher hat die Elian sich für Jesus entschieden. Und ich sage Ihnen, das war unglaublich emotional, das haben wir nie erwartet. Die war so happy, dass sie in ihr Zimmer gegangen ist und ihrer kleinen Schwester gesagt hat, das musst du unbedingt auch beten. Aber verstehen Sie, das war doch keine Entscheidung. Das Kind hat ja gar nicht gewusst, worum es geht. Und dann ging es so 2,5, 3 Jahre, Mareike war knapp 7 Jahre alt, wir waren in Ungarn. Ich habe auch zur Entscheidung eingeladen, auch nach vorne. Und im Laufe dieser Tage hat sie plötzlich gemerkt, ah, man kann sich für Jesus entscheiden. Und dann sagt sie beim Zu-Bett-Gehen zu meiner Frau, Mama, ich will mich jetzt auch bekehren. Meine Frau war klug. Sie hätte das nicht bei jedem Kind von uns gemacht, aber bei Mareike war das gut. Sie hat gesagt, Mareike, wenn du dich in dieser Zeit in Ungarn bekehren möchtest, wenn der Papa nach vorne ruft, dann geh nach vorne. Wenn du willst, begleite ich dich. Am nächsten Tag, Mareike war so aufgeregt. Sie hat allen erzählt, ich bekehre mich. Wir waren natürlich total zurückhaltend. Ist ja klar, man darf die Kinder hierzu nichts zwingen. Wir haben getan, wie wenn wir es nicht hören würden. Dann kam der Abend, Mareike saß da, so wie die Kinder. Dann kam der Ruf zur Entscheidung bei der zweiten Strophe. Die Frau meines Übersetzers hat das später erzählt. Plötzlich stand Mareike da wie eine Eins. Und dann sagt sie zu meiner Frau, Mama, ich gehe jetzt nach vorne, kommst du mit? Und dann sind sie beide nach vorne gegangen. Meine Frau hat dann das Gespräch mit ihr geführt. Sie hat Jesus ihre Sünden bekannt, hat Jesus in ihr Leben aufgenommen und hat an diesem Tag in Ungarn, in Miskolc, sich für Jesus entschieden. Und ich sage Ihnen, das hat gehalten. Ich nehme Kinderbekehrungen sehr, sehr ernst. Sie hat dann als Teenager das noch einmal irgendwie festgemacht, wie das häufig der Fall ist. Aber wenn man sie heute fragt, wann hast du dich bekehrt, sagt sie damals in Miskolc, in Ungarn. Verstehen Sie, man muss sich einmal für Jesus Christus entscheiden. Und ich werde Ihnen heute Morgen am Ende eine Gelegenheit geben. Sie können sich gleich schon innerlich darauf einstellen, nach vorne zu kommen. Vielleicht werden Sie den Rest der Predigt nicht mehr mitbekommen, weil es jetzt anfängt zu kämpfen. Spielt keine Rolle. Nehmen Sie sich vor, heute Morgen, ich nehme die Gelegenheit wahr, ich werde mich heute noch für Jesus entscheiden. Ich komme zum vierten. Unser christliches Leben oder Christsein ist ein Krampf, wenn wir nicht bereit sind, Jesus von ganzem Herzen zu gehorchen. Die Bibel lehrt uns, Gehorsam ist besser als Opfer. Und jetzt ist es natürlich unmöglich, dass ich Ihnen alles sagen kann, was in der Bibel steht. Sie merken, die Bibel ist schon ziemlich dick. Und wenn ich Ihnen jetzt einfach mal alles sagen würde, dann wären Sie glatt überfordert. Ich habe gedacht, ich sage Ihnen heute Morgen einfach einmal drei Dinge und ich nenne das manchmal den Grundgehorsam, weil wenn wir es in diesen drei Dingen schaffen, gehorsam zu sein, dann schaffen wir es auch bei den anderen Dingen. Wenn wir es in diesen Dingen nicht schaffen, wenn wir hier nicht konsequent sind, werden wir es auch sonst nicht schaffen. Und alles, was ich jetzt sage, sage ich in erster Linie einmal zu denen, die in diesen Tagen sich bekehrt haben oder einen Neuanfang mit Jesus gemacht haben. Also Sie sind jetzt gemeint und alle anderen dürfen natürlich auch mithören, aber ich rede jetzt zunächst einmal zu Ihnen. Wenn Sie sich für Jesus entschieden haben, dann ist es jetzt wichtig, dass Sie regelmäßig beten. Das Beten vergleiche ich gerne mit dem Reden meiner Kinder mit mir, mit dem Vater. So rede ich im Gebet mit meinem himmlischen Vater oder mit Jesus Christus. Was kann man beten? Danken Sie Jesus. Danken Sie ihm vor allem dafür, dass Sie ein Kind Gottes geworden sind. Danken Sie ihm für die vielen guten Dinge, die Sie erleben. Wenn Sie sündigen, bekennen Sie das Jesus sofort. Sagen, Jesus, tut mir leid, jetzt ist es schon wieder passiert, aber ich will doch mit dir leben. Bitten Sie für Ihre Anliegen, die Sie haben. Bitten Sie für andere Menschen. Soll ich Ihnen sagen, was das allerwichtigste Anliegen ist, das Sie haben sollten? Beten Sie für die Menschen in Ihrem Umfeld, die noch nicht bekehrt sind. Oder Sie haben jetzt eine wunderbare Erfahrung gemacht. Sie sind als Kind unterwegs und jetzt haben Sie vielleicht noch viele Menschen im Umfeld, die noch nicht an Jesus glauben. Und das allerwichtigste Anliegen ist jetzt, dass Sie dafür beten, Herr Jesus, dass auch diese Menschen zum Glauben kommen. Meine Kinder, meine Eltern, meine Geschwister, ich weiß nicht, was es alles ist, beten Sie. Leute haben auch schon mal gefragt, wie oft muss ich eigentlich beten? Reicht es, wenn ich am Morgen bete oder muss ich es am Abend auch noch tun? Wenn mich das Leute fragen, denke ich manchmal, stellen Sie sich einmal vor, eines meiner Kinder wäre irgendwann einmal zum Nachbarn gegangen und hätte gesagt, Herr Nachbar, sagen Sie mir einmal, wie oft muss ich eigentlich mit meinem Papa reden? Reicht es, wenn ich mit ihm am Morgen rede oder muss ich es auch noch am Abend tun? Was hätte der Nachbar gedacht? Ja, der hätte gedacht, bei den Abis piepst wohl ein bisschen. Die haben irgendwo einen Vogel. Aber so machen es viele Christen. Am Morgen ein kurzes Gebet, am Abend ein kurzes Gebet. Nur als Gewissensberuhigung können sie glatt abschminken. Das bringt überhaupt nichts. Aber ich muss Ihnen jetzt etwas sagen. Wenn Sie nicht gerne beten, dann müssen Sie sich fragen, wie Ihre Beziehung zu Jesus ist. Wissen Sie, wenn eines meiner Kinder irgendwann nicht mehr mit mir reden will, dann stimmt doch etwas nicht in unserer Beziehung. Und ich sage Ihnen, wenn Sie nicht gerne beten, dann müssen Sie sich fragen, wie sieht Ihre Beziehung zum lebendigen Gott aus? Also das Erste ist, dass Sie beten. Das Zweite ist, dass Sie regelmäßig die Bibel lesen. Wenn wir beten, reden wir mit Gott. Wenn wir die Bibel lesen, rede Gott zu uns. Und ich sage Ihnen, die Bibel ist für mich der dickste Liebesbrief, den ich je empfangen habe. Ich habe schon viele Liebesbriefe bekommen, auch heute noch ab und zu. Heute allerdings meistens über WhatsApp. Aber ich habe noch, also von meiner Frau, aber ich habe noch nie so einen dicken Liebesbrief bekommen wie von Gott. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann frage ich manchmal, Jesus, was hast du mir heute für eine Liebeserklärung zu machen? Ein Psalmist hat einmal gesagt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Natürlich gibt es Wüstenzeiten. Die kennt jeder Christ. Wüstenzeiten, in denen uns die Bibel nicht anspricht. Und man quält sich da durchs Bibellesen hindurch. Das ist normal, das gibt es. Und da muss man sich durchquälen, bis einem Jesus wieder anspricht. Aber, hören Sie gut zu, wenn Sie grundsätzlich nicht gerne die Bibel lesen, dann müssen Sie sich fragen, wie Ihre Beziehung zu Jesus aussieht. Stellen Sie sich vor, die Liebesbriefe meiner Frau würden mich nicht mehr ansprechen. Ja, dann wäre doch etwas in unserer Beziehung im Argen. Und wenn die Bibel Sie nicht anspricht, dann ist etwas in Ihrer Beziehung wirklich zu Gott im Argen. Wenn Sie jetzt neu anfangen, die Bibel zu lesen, die Bibel fängt man nicht zuvorderst an zu lesen. Sondern im Neuen Testament, das ist etwa nach zwei Drittel. Ich empfehle Ihnen, man kann da unterschiedliche Meinungen sein, ich empfehle Ihnen, beginnen Sie mit dem Lukas-Evangelium. Lesen Sie einen kurzen Abschnitt, denken Sie darüber nach. Nach dem Lukas-Evangelium, da lernen Sie viel von Jesus, würde ich die Apostelgeschichte lesen. Dann lernen Sie, wie die Gemeinde, wie die Kirche entstanden ist. Eine ganz spannende Angelegenheit. Und dann haben Sie schon so viel Bibel gelesen, dann können Sie andere Leute fragen, was soll ich denn als nächstes lesen? Das Dritte ist, wenn Sie sich für Jesus entschieden haben, gehen Sie verbindlich in eine gute Kirche oder Gemeinde. Ich sage Ihnen nicht, in welche Gemeinde. Ich kann Ihnen nur sagen, die beiden Gemeinden hier, die Mennoniter und die Bibelgemeinde, sind gute Gemeinden. Aber ich sage nicht, Sie müssen zu einer bestimmten Gemeinde gehen, aber Sie müssen in eine gute Gemeinde gehen. Sie fragen jetzt vielleicht, ja Beat, was ist eine gute Gemeinde? Achten Sie einmal darauf, wie wird gepredigt? Wie wird zum Beispiel über Jesus geredet? Wird er nur als das soziale Vorbild hingestellt oder als der, der er war, wirklich war, der Erlöser? Wird über die Bekehrung gepredigt? Natürlich muss nicht jeder Sonntag über die Bekehrung gepredigt werden, wie in diesen Tagen, aber hin und wieder muss doch die Grundlage des Glaubens gelegt werden. Wie wollen Sie in einer Gemeinde wachsen, in der nicht einmal über die Grundlage des Glaubens gelehrt wird? Und bitte achten Sie auch darauf, dass die meisten Menschen, die dort ein- und ausgehen, wie Sie bekehrt und wiedergeboren sind. Und dann bitte ich Sie, gehen Sie verbindlich. Und ich sage Ihnen, was ich mit verbindlich meine. Mit verbindlich meine ich nicht nur der Sonntagmorgen-Gottesdienst. Also wissen Sie, die Sonntagschristen, die überzeugen mich überhaupt nicht. Wenn wir das Neue Testament lesen, die Apostelgeschichte, die sind fast täglich zusammengekommen. Nein, die Gemeinden haben unterschiedliche Angebote. Vielleicht haben sie Bibelstunden, dann, da gehört man hin. Oder vielleicht haben sie Kleingruppen, dann geht man in Kleingruppen. Und je nach Alter geht man in die Jugendgruppe oder in die Jungschar oder irgendetwas. Aber man geht verbindlich, man geht in die Gebetsstunde. Und ich bitte Sie einfach, Sie kennen vielleicht Christen, die nur am Sonntag in die Gottesdienste gehen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Nehmen Sie die nicht zum Vorbild. Ehrlich, das sind wirklich Schlaffis. Das sind nicht wirklich brennende Christen. Und ich möchte diejenigen, die sich neu für Jesus entschieden haben, die neu angefangen haben, die sich bekehrt haben, ich ermutige sie, machen sie es besser als die langjährigen Christen, die dann nur am Sonntag kommen. Wenn Sie diese drei Dinge beachten, wenn Sie regelmäßig beten, wenn Sie die Bibel lesen, wenn Sie verbindlich in eine Gemeinde gehen, dann hat Jesus viele Möglichkeiten, zu Ihnen zu reden. Und dann bitte ich Sie, wenn Gott zu Ihnen redet, dann gehorchen Sie. Wissen Sie, ich beobachte in unseren Kirchen, da wird viel gepredigt und wenig getan. Wie viele Dinge habe ich schon gepredigt und es wurde nie in die Praxis umgesetzt? Nein, wenn Gott zu Ihnen redet, dann setzen Sie es in die Praxis um. Gilt übrigens auch für die Predigt heute Morgen. Nehmen Sie es ernst. Die Bibel formuliert, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Die schon lange auf dem Weg sind mit Jesus, kennen diesen Satz. Nur praktizieren sie ihn vielfach nicht. Also, wir sollen es leben. Jemand hat mir gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und das ist klar. Wissen Sie, als halber Christ, Sie machen keine Erfahrung mit Jesus, Ihr Christsein ist langweilig. Aber an der Welt haben Sie auch keine Freude mehr, weil Sie sind ja schließlich zu christlich. Nein, machen Sie ganze Sache, entweder klar für Jesus oder klar gegen ihn. Aber hören Sie auf mit diesem Wischiwaschi. Also, unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir nicht bereit sind, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Ich werde heute auch die lauen Christen noch einmal einladen, sich Jesus neu hinzugeben. Das fünfte, unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir nicht den Kampf nicht nüchtern einkalkulieren. Ich merke immer wieder, dass es Christen gibt, die hier ganz falsche Vorstellungen haben. Sie haben den Eindruck, wenn ich mich für Jesus entscheide, habe ich keine Probleme mehr. Und auch hier muss ich Ihnen sagen, ich weiß nicht, woher die Leute diese Meinung haben, aber sicher nicht von der Bibel. Die Bibel lehrt uns, dass wir als Christen auch Probleme haben. Soll ich Ihnen etwas verraten? Manchmal sogar mehr Probleme als die Menschen, die ohne Jesus leben. Warum? Nun, wir haben die typischen Probleme, die jeder Mensch hat. Und dann haben wir noch Anfechtungen und Versuchungen, weil wir mit Jesus unterwegs sind. Aber diese Kämpfe in unserem Leben sind extrem wichtig. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, muss ich Ihnen sagen, die entscheidendsten Stunden meines Lebens waren nicht die, in denen alles so locker vom Hocker ging, sondern die entscheidendsten Stunden waren die Stunden, in denen ich gelitten habe, in denen ich Schwierigkeiten habe, in denen ich Nöte hatte, in denen ich geweint habe. Da hat Jesus mich zu einer Persönlichkeit geformt und ich möchte diese Dinge nicht missen. Ich möchte das an einem Bild zeigen. Stellen Sie sich einmal so ein altes Gemälde vor, so ein alter Meister, zum Beispiel Rembrandt. Da gibt es helle Flächen und dunkle Flächen, helle Striche, dunkle Striche, helle Farben, dunkle Farben und alles zusammen gibt ein wunderbares Bild. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, ein Maler würde nur mit Gelb malen. Das wäre wahrscheinlich einer der ganz modernen, das wäre ja nicht anzuschauen. Aber so ein alter Meister, helle Flächen, dunkle Flächen, helle Farben, dunkle Flächen, alles gibt zusammen ein wunderbares Bild. Und so ist es mit unserem Leben. Wenn Sie konsequent mit Jesus leben, malt Jesus das Bild Ihres Lebens. Und er gebraucht helle Flächen und dunkle Flächen, helle Farben, dunkle Farben. Und wenn Sie einmal in der Ewigkeit sind, werden Sie das Bild Ihres Lebens anschauen und Sie werden sagen, oh Herr Jesus, das war ja wunderbar. Es hat alles gepasst, auch die schweren Dinge, die ich nicht verstanden habe. Aber damit müssen Sie rechnen. Wenn Sie nicht damit rechnen, haben Sie falsche Vorstellungen. Und dann empfinden Sie Ihr Christsein als furchtbarer Kampf. Christsein hat nichts zu tun mit oh happy day, oh happy tralalalala. Sondern die Bibel sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ein Psalmist hat einmal gesagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Jawohl, Sie können über Mauern springen, aber das sind zunächst einmal die Mauern. Und diese Mauern müssen wir einkalkulieren. Kennen Sie Psalm 23? Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Verstehen Sie, der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen ist nicht der, dass der Christ keine Probleme hat. Sondern der Unterschied ist, dass der Christ in den Problemen einen guten Hirten hat. Der Nichtchrist ist dann aber ganz allein. Aber mit diesem Kampf müssen wir rechnen. sage es Ihnen noch einmal, wenn Sie diesen Kampf in Ihrem Leben nicht einkalkulieren, ist Ihr christliches Leben ein Krampf, weil Sie falsche Vorstellungen haben. Und damit komme ich zum Sechsten. So schnell geht das manchmal. Und der Christsein ist ein Krampf, wenn wir das Ziel unseres Lebens aus den Augen verlieren. Das Ziel unseres Lebens ist die Ewigkeit. Die Bibel sagt, wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Die Bibel sagt, wir werden ihn sehen und wir werden ihm gleich sein. In den 1980er Jahren gab es einen Slogan. No future, keine Zukunft, no hope, keine Hoffnung. Die Slogans sind verschwunden, aber die Sache ist geblieben. Wie viele Menschen empfinden, sie haben keine Zukunft, sie haben keine Hoffnung? Wie bin ich froh, dass ein Christ nie so reden muss? Ein Christ hat immer Hoffnung, ein Christ hat immer Zukunft. Und ich sage Ihnen, wenn es zu einer nuklearen Weltkatastrophe kommen würde oder wenn es zu einem Weltwirtschaftskollaps kommen würde oder auch wenn der Coronavirus sich nicht harmlos machen würde, sondern das Gegenteil sich mutieren würde und er wäre total grässlich. Ein Christ hat immer Zukunft, weil er weiß, das Beste kommt erst noch. Ich bin jedes Jahr zigtausend Kilometer mit dem Auto unterwegs. Sie können sich vorstellen, da kann leicht etwas passieren. Aber ich weiß, wenn ich hier sterbe, beginnt die Ewigkeit. Werde ich bei Jesus sein, seine Größe, seine Herrlichkeit. Es wird wunderschön sein. Es wird so schön sein, wie ich mir das nicht vorstellen kann. Das ist die Zukunftshoffnung, die ich wirklich habe. Und das Wunderbare ist, ich vermute das nicht nur oder glaube das nicht nur, sondern ich weiß es ganz sicher, ich bin gewiss. Damit es keine Missverständnisse gibt, ich bin nicht lebensmüde, ich lebe wirklich gerne. Und wenn ich gesund bleibe, würde ich gerne noch 20 oder 25 Jahre leben. Aber ich weiß, wenn heute Nachmittag, wenn ich nicht nach Hause komme, weil ich sterbe, dann bin ich in der Ewigkeit. Und das ist wirklich eine Perspektive, die meinem Christsein eine Dynamik gibt. Ich kann mich gut erinnern, ich war frisch bekehrt, so 18,5 Jahre alt. Ich wusste nicht viel vom Evangelium. Ich wusste nur etwas, wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel. Und meine Beziehung zu Jesus war dynamisch. Und dann gab es eine Zeit, ich war immer noch mit Jesus unterwegs, aber irgendwie war ich diesseits orientiert. Ich habe die Ewigkeit aus den Augen verloren und mein christliches Leben wurde zum Krampf. Wie bin ich froh, dass mich Jesus wieder herausgeholt hat. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Vor Jahren haben wir in unserer Kirche einen alten Christen zu Grabe getragen. Er wünscht sich ein Lied bei seiner Beerdigung, das wir in der Schweiz in den Freikirchen häufig singen. Ich weiß nicht, ob Sie das Lied kennen. Da heißt es, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Kennst du das Lied? Dann heißt es im Refrain, das wird allein Herrlichkeit sein, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe, das wird dann Herrlichkeit, Herrlichkeit sein. Da heißt es in der dritten Strophe, ich finde die wunderschön, dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Das muss einmal schön sein. Und dann fährt die Bibel weiter. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Ich kann Ihnen sagen, die Kirche war voll von Menschen. Wir haben das gesungen. Ich habe gedacht, es hat so geklungen, so muss es im Himmel sein. Nein, im Himmel wird es noch schöner sein. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie dieses Ziel aus den Augen verlieren, die Ewigkeit, dann wird unser Christsein ein furchtbarer Krampf. Ich möchte den heutigen Morgen zusammenfassen. Unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir in Gott bloß eine Idee sehen, aber nicht ein reales Gegenüber, einen himmlischen Vater. Zweitens, unser Christsein ist ein Krampf, wenn wir die Tiefe der Liebe Gottes nicht erfassen. Das Dritte, unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir nie eine klare Entscheidung für Jesus getroffen haben. Wenn wir uns nie bekehrt haben, ganz einfach, Sie sind kein Christ. Jesus ist nicht in Ihrem Leben drin. Er kann Sie nicht verändern, er kann Sie nicht umgestalten. Und darum freue ich mich und ermutige Sie heute Morgen noch einmal, heute eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Wir werden es jetzt so machen, ich werde beten, Dann werden zwei Mitarbeiter hier nach vorne kommen. Das Singerteam wird noch einmal dieses Lied singen. Ich komme zum Kreuz. Und dann dürfen Sie sich einfach anschließen. Während dieses Liedes kommen Sie nach vorne. Bringen Sie zum Ausdruck, ich möchte mich für Jesus entscheiden. Auch in den Übertragungsorten wird ein Mitarbeiter nach vorne kommen. Und dann dürfen Sie einfach dort nach vorne gehen und zu ihm sich stellen und damit zum Ausdruck bringen, ich entscheide mich heute für Jesus Christus. Warum rufe ich nach vorne? Ich habe es in diesen Tagen immer wieder gesagt. Jesus legt Wert aufs Bekenntnis. Jesus hat öffentlich normalerweise gerufen. Und ich habe Ihnen immer wieder Gründe genannt, warum es gut ist, dass man diese Entscheidung nicht allein trifft, sondern mit jemandem zusammen. Einer der Gründe, den ich genannt habe, ist, es gibt einfach mehr Sicherheit. Jawohl, Jesus hat mich angenommen. Jawohl, ich habe ewiges Leben. Und darum kommen Sie nach vorne. Mit denen, die nach vorne gehen, werden wir in diesen Raum gehen, steht hier Seelsorge. Ich werde Ihnen noch etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen und dann helfen wir Ihnen zu einem guten Gespräch. Und wie an jedem Abend werden wir mit Ihnen reden, werden Sie nicht in Verlegenheit bringen, nicht dumme Fragen stellen, sondern Ihnen erklären, wie man sich bekehrt, ein paar Bibelstellen zeigen, dass Sie merken, das steht in der Bibel. Und dann würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten und Sie können diese Entscheidung für Jesus Christus treffen. Wir schenken Ihnen noch ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus. Ich lade Sie noch einmal alle ein, selbstverständlich Kinder. Ich habe gesagt, Kinder, so mit 7 Jahren können das gut verstehen. Ich lade Teenager ein, die sich vielleicht als Kind einmal bekehrt haben, aber jetzt ist das so vieles wackelig. Ich lade Jugendliche ein, die vielleicht sich noch nicht bekehrt haben oder von Jesus am Weglaufen sind, junge Erwachsene, mittleren Alter, ältere Menschen und Senioren. Ich lade heute Morgen ganz speziell Menschen auch ein, die in diesen Tagen gekämpft haben. Sie haben schon mehrmals gedacht, ich müsste nach vorne gehen. Und die Füße haben geklebt. Die kleben auch jetzt an. Aber Sie müssen nur so machen, dann geht's. Sie müssen vorwärts gehen. Und ich möchte Sie wirklich ermutigen, kommen Sie. Und ich lade heute Morgen auch Männer ein, die regelmäßig in die Kirche kommen am Sonntag. Ich bin ziemlich sicher, dass es auch hier einige, auch in Übertragungsorten, solche Männer gibt. Und sie sitzen jetzt auch hier. Und sie haben den Ruf zur Entscheidung schon x-mal gehört. Das ist nicht das erste Mal. Und sie haben es einfach noch nicht gemacht. Ich bitte Sie, um Jesu Willen und um Ihretwillen, schieben Sie es jetzt nicht hinaus, sondern treffen Sie die Entscheidung. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, ich habe auch nach vorne gerufen. Und dann kommen 2 Männer nach vorne. Die hatten beide ein Gespräch, haben sich beide bekehrt. Und als sie aus dem Seelsorgerraum herauskommen, hat einer von beiden mich umarmt und gedrückt, das sind Tonnen von Lasten abgefallen. Ich kann es Ihnen sagen. Ich bin eigentlich befreundet inzwischen mit ihm. Schon öfters mal habe ich dort bei ihm gewohnt, ein wunderbarer Mann. Und er sagt, warum habe ich mich so lange dagegen gesträubt? Sträuben Sie sich nicht mehr, sondern kommen Sie heute nach vorne. Das vierte, unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir nicht bereit sind, Jesus von ganzem Herzen zu gehorchen und ihm wirklich von ganzem Herzen nachzufolgen. Und vielleicht waren Sie ein bisschen schockiert, als Sie gehört haben, was ich gesagt habe, was ich konsequente Christusnachfolge empfinde. Aber ich glaube, dass ich die Bibel ganz nahe bei mir habe. Und wenn das bei Ihnen nicht der Fall ist, bitte ich Sie, kommen Sie jetzt wirklich nach vorne. Und machen Sie endlich ganze Sache, dass Ihnen Jesus, dass Ihr Leben Jesus ganz gehört. Wissen Sie, Liebe, ein bisschen Liebe geht nicht. Und ein bisschen Christsein geht auch nicht. Das möchte ich Ihnen sagen. Daniel Böcking hat das geschrieben in einem Buch. Ein bisschen Christsein genügt nicht. Nein, nein, machen Sie ganze Sache. Das fünfte, unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir den Kampf nicht nüchtern einkalkulieren. Vielleicht sind Menschen hier, die sagen, ja, ich habe Schweres erlebt und das hat mich irgendwie verbitten lassen und ich bin auf Distanz gegangen zu Jesus. Aber heute habe ich gemerkt, das ist ja wichtig für mein Leben und ich möchte ihm darum mein Leben neu weihen. Kommen Sie auch. Und unser Christsein ist ein Krampf, wenn wir das Ziel unseres Lebens aus den Augen verloren haben. Übrigens auch, wenn Sie keine Gewissheit haben, dass Sie gerettet sind. dann wird es schwierig. Wenn das Ihre Situation ist, kommen Sie auch nach vorne. Ich möchte jetzt für Sie beten und dann singt das Singerteam dieses Lied zum letzten Mal in dieser Veranstaltung. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich dazu erheben? Herr Jesus Christus, ich danke dir auch heute noch einmal für deine Liebe zu uns, die du bewiesen hast, als du für uns auf diese Welt gekommen bist, als du für uns am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir aber gleichzeitig, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Und ich möchte dich jetzt einfach noch einmal bitten, wir haben ja schon so intensiv sonst gebeten, aber ich möchte noch einmal bitten, Herr, dass die Menschen, die sich noch nicht bekehrt haben, es jetzt tun. Und ich bitte dich, dass diejenigen, die nicht konsequent mit dir leben, heute den Mut haben, eine klare Sache mit dir zu machen, Eindeutigkeit. Ich bitte dich einfach, rede jetzt noch einmal und ja, geh durch die Reihen und zieh noch einmal mit Banden der Liebe. Bestätige dein Wort. Amen.